Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Disput Auftrag erfüllt zur Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in einer digitalen Medienkultur. Zwischen den Verlagen und öffentlichen Rundfunk tobt ein Kampf über die Zukunft des Internets. Wer künftig überleben will, muss im Internet stark sein und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist stark im Netz. Während die Verlage um Geschäftsmodelle zur Finanzierung des Online-Journalismus kämpfen, schreiten ARD und ZDF mit ihren Apps in 7-Meilen-Stiefeln voran. Die Machtverschiebung wirft viele Fragen auf. Funktioniert der Wettbewerb zwischen Presse- und öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt noch? Torpedieren ARD und ZDF den harten Kampf der Verlage um Bezahlinhalte im Netz? Und haben die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich ihren Auftrag verlassen? Über diese zentralen Fragen wollen wir heute diskutieren. Ich darf zu meiner Linken begrüßen Lutz Marmor, Intendant des Norddeutschen Rundfunks und selbstbewusster Streiter für eine Informationsoffensive der ARD. Seine Anstalt verantwortet das Informationsangebot im Ersten, darunter auch die Tagesschau und die dazugehörige App. Der 57-Jährige ist ein Urgestein der ARD, wenn ich das so sagen darf, fast 30 Jahre in den Diensten der öffentlich-rechtlichen Anstalt, unter anderem Verwaltungsdirektor des NDR, später Verwaltungsdirektor und Vizeintendant des WDR und seit 3 Jahren an der Spitze des Norddeutschen Rundfunks.
Danke zu meiner für die Rechten. Einladung.
Bitte sehr. Zu meiner Rechten Christian Nienhaus, Geschäftsführer der WAZ-Gruppe und, ich darf das sagen, schärfster und hartnäckigster Kritiker der digitalen Expansion von ARD und ZDF. Der 51-jährige Westfale hat sozusagen die Verlagsbranche in Deutschland durchpflügt. Als ehemaliger Vorstandsassistent von Johannes Gross ging es vom Norden über Berlin, Hamburg, über die Badische Zeitung zur Süddeutschen Zeitung, über lange Jahre dann auch als Verlagschef der Bildgruppe in Springer hier in Berlin und eben seit 3 Jahren WAZ-Geschäftsführer in Essen, noch in Koalianz mit Herrn Hombach. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Gut, und seit April vergangenen Jahres eben auch Vorsitzender des Zeitungsverlegerverbandes in Nordrhein-Westfalen. Ja, Herr Nienhaus, haben Sie heute mal in das iPad geguckt oder in Ihr iPhone und sich die Tagesschau.de mal angeguckt?
Ja, heute noch nicht, weil ich das immer abends mache.
Aber das ist sehr schade, weil heute ist eigentlich das journalistische Angebot mal wieder hervorragend.
Vielen Dank.
Ja. Auf jeden Fall. Also die Hörfunkskorrespondenten aus Athen und Istanbul berichten über den Staatsbesuch von Özil, die Reaktion auf den FDP-Schlappe hier in Berlin. Und darüber hinaus gibt es auch noch einen tollen Korrespondentenbericht aus Peking. Ein ungefähr, würde man sagen, 500-Zeilen-Bericht.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal besser als das ARD-Programm. Da läuft nämlich zur Stunde Sturm der Liebe. Aber im Ernst, es hat ja auch keiner gesagt...
Viele Zuschauer.
Ja, genau. Es hat ja auch keiner gesagt, dass dort schlechte Qualität abgeliefert wird. Dann würden wir uns ja auch alle überhaupt nicht aufregen. Wenn Sie jetzt zusagen könnten, Sie machen künftig schlechte Qualität, wären wir ja auch zufrieden. Dann würden wir im Wettbewerb siegen. Nein, was wir ja sagen ist, dass die Tagesschau-App eben zu presseähnlich ist. Matthias Döpfner hat ja heute Morgen in dem ersten Panel schon gesagt, warum diese multiplen Devices uns so faszinieren. Weil anders als beim stationären Internet haben wir Zeitungsverleger das Gefühl, das ist ein bisschen was die Zeitung, wie die Zeitung von morgen. Es hat einen Anfang, es hat ein Ende, es ist ein abgeschlossenes Produkt und man kann es vor allen Dingen auch im zurückgelehnten Zustand lesen, im Sofa, man kann es mit in die Straßenbahn nehmen und wenn man unterwegs ist. Und deswegen sind wir der Meinung, wir müssen uns auf eine Aufgabenverteilung konzentrieren, die wir auch früher hatten. Wir hatten ja eigentlich nie Streit miteinander. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht Fernsehen und macht Radio. Also mithin, um das Fernsehen mal herauszustellen, bewegt Bild und Ton unterlegt. Und wir haben Journalisten, die schreiben. Und die Schreiber, die machen natürlich auch Hintergründe und können manche Dinge auch besser darstellen. Eigentlich unter uns gesagt ist ja das Bewegtbild sogar das Geilere. Das überlassen wir Ihnen dabei. Wir sagen nur, ihr könnt nicht alles machen, weil wir bekommen dann ein ordnungspolitisches Problem. Und dieses ordnungspolitische Problem ist, Sie sind quasi steuerfinanziert durch eine öffentlich-rechtliche Gebühr. Und wir müssen unseren Lesern etwas dafür abnehmen. Und dann schaffen wir das einfach nicht mehr, unser Geschäftsmodell ins Internet zu übertragen, wenn wir dort von einem staatlich reglementierten und subventionierten Apparat auskonkurriert werden.
Herr Marmor, am 11. Oktober gibt es den Termin in Köln, den ersten Verhandlungstermin vor dem Landgericht. Gibt es eigentlich noch Chancen vorher, zu einer außergerichtlichen Einigung zu kommen? Die Dialogbereitschaft ist ja zuletzt von Frau Piel ja nochmal signalisiert worden.
Naja, eine Klage ist ja zunächst mal kein Gesprächsangebot. Das wird man hier so feststellen dürfen. Und ich habe natürlich auch hier auf diesem Podium die Schwierigkeit, wenn wir uns vor Gericht auseinandersetzen, kann ich hier unmöglich irgendwelche Positionen räumen, weil ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir im Rahmen des Rechtes handeln. Es ist ja völlig klar, das ist durch unsere Gremien gegangen, durch neuen ARD-Anstalten, die Rundfunkräte, das ist rauf und runter getestet worden. Die Tagesschau-App, das muss man vielleicht wirklich noch einmal erklären. Das ist ein reines, kleines, technisches Ding, dass das komplette Angebot von Tagesschau.de, ja, das ist wichtig, von Tagesschau.de, dass es seit 15 Jahren, sage und schreibe 15 Jahren gibt, einfach nur für eine App etwas besser sozusagen sichtbar macht und adäquater empfangbar macht. Und wenn gegen diese App geklagt wird, weil sie angeblich rechtswidrig sei, dann kann ich nur sagen, sie ist nach unserer Auffassung nicht rechtswidrig, ganz im Gegenteil, sie ist auch nicht presseähnlich, denn das Gesamtangebot muss ja presseähnlich sein, das ist ja alles genau beschrieben und da sind wir weit von entfernt. Wir haben 15 Stunden Videos in dieser App, die ist ganz klar auch davon geprägt, das ist ja das, was wir übrigens am besten können. Diese Ausführung, die ich jetzt erstmal eingangs gemacht habe, heißt aber nicht, dass wir nicht das, was die Kanzlerin gesagt hat, glaube ich, das kann man unterschreiben. Wir müssen gemeinsam nach einem Weg suchen, wie wir da rauskommen. Aber die Klage, die ist mit Sicherheit der falsche Weg und die erschwert einen solchen Weg, weil sie natürlich die Hardliner auf beiden Seiten stärkt. Und die gibt es bei uns, die gibt es sicherlich auch in Ihrem Lager. Und wenn man klagt, ist es schwieriger, miteinander zu sprechen. Trotzdem sind die Gesprächsfäden nicht abgerissen, aber wir können das jetzt hier nicht öffentlich verhandeln.
Herr Nienhaus, Ihr Verlag klagt neben anderen, die Süddeutsche Zeitung, Axel Springer etc. Warum macht es so wenig Sinn, noch weiter miteinander zu sprechen, zu verhandeln? Warum sucht man die juristische Auseinandersetzung?
Also wir haben ja miteinander verhandelt. Als die Tagesschau-App angekündigt worden ist, haben wir auf verschiedenen Ebenen Gespräche aufgenommen. Ich kann mich erinnern, dass Frau Piel als ARD-Vorsitzende nach einem Gespräch, was sie im Axel Springer Verlag hatte, spontan mit auf eine Veranstaltung gekommen ist, wo die Fachpresse eingeladen war. Und dort hat sie im Dezember letzten Jahres auch Brücken gebaut, die wir alle damals gerne gehört haben, wo wir gesagt haben, okay, möglicherweise gibt es Einigungsmöglichkeiten, die dann auch dahin gingen, dass die Tagesschau-App bezahlbar ist. Bevor wir die Klage eingereicht haben, habe ich dann Frau Piel in ihrem Büro besucht und wollte mich auch nochmal vergewissern, wie denn der Stand der Verhandlungen ist. Und da war dann das Szenario ein ganz anderes. Dann hieß es, ja, das ist ja Grundauftrag, das dürfen wir gar nicht. Natürlich bin ich weiter an Gesprächen interessiert. Aber es wurde halt immer ab und zu so ein Zettel rausgezogen und gesagt, da kann ich gar nichts machen. Das muss ich jetzt for free ins Netz einstellen. Und ich meine, da muss man doch mal ganz klar zu sagen, natürlich hat die Tagesschau-App auch Komponenten mit vielen Videos. Aber gegen diese Videos richtet sich ja auch unsere Klage nicht. Die Tagesschau-App enthält nur Unmengen von geschriebenem Text. Oder wie der FAZ-Herausgeber Schirmacher vor einem Jahr beim Zeitungskongress Herr Butkus vorgehalten hat, hinter jedem Kameramann und hinter jedem Fernsehredakteur läuft jetzt noch einer hinterher mit einem Block in der Hand, der was schreibt.
Das stimmt
und das
nicht.
Ist ein Problem. Und wenn Sie, ich habe mir hier gerade so ein paar Packshots machen lassen, wenn Sie die Tagesschau-App hier angucken, da bekommt man seitenweise Texte. Ich habe es einfach nur mal abfotografiert. Und gegen diese Texte wehren wir uns, weil wir sagen, in dem von der Bundeskanzlerin vorhin ja auch erwähnten bewährten Duett zwischen einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Qualitätsmedium für Fernsehen und Radio und einer ja auch vom Grundgesetz in Artikel 5 geschützten freien Presse, die Lokales, Regionales und auch Vielfalt in unsere Berichterstattung bringt, da muss man dann irgendwie einen Ausgleich finden. Und zu diesem Ausgleich gehört, dass bei der Entwicklung ins Internet jeder bei seinen Leisten bleibt. Wir kümmern uns um das Geschriebene und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der auch dort besonders sozusagen unter Beobachtung steht, weil er das ja mit einer Quasi-Steuer finanziert und nicht einfach auf dem Markt durchsetzt, der sollte sich dann mit dieser Quasi-Steuer auf seine Tätigkeit als Bewegtbildproduzent konzentrieren.
Aber Herr Marmor, warum tut sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, sprich die ARD, so schwer, für die App eigentlich Geld zu verlangen?
Also ich wollte erst nochmal eingehen auf das, was Herr Nienhaus gesagt hat. Herr Nienhaus, Sie wissen hoffentlich, dass das Netz gerade so nicht funktioniert. Also es geht ja nur in der Tat nicht, der eine macht nur noch Texte, sondern es gibt ja gerade das, was die Nutzer haben wollen, sind ja multimediale Angebote. Deshalb treffen wir uns dort ja auch. Das war ja keine Strategie nach dem Motto, wir fangen jetzt an, Zeitungen zu produzieren. Das können wir viel, viel schlechter als Sie alle, sondern das ist ein Trend, da wachsen die Angebote zusammen und eine textliche Einordnung, dafür gibt es ja kein Privileg, dass das nur die Presse machen darf. Selbst in der Tagesschau Hauptausgabe um 20 Uhr werden Sie einen Text finden. Also so einfach ist leider die Welt nicht und Sie beschränken sich ja auch richtigerweise, denn da wäre es auch falsch, nicht auf Texten, sondern Sie machen natürlich auch Videos und Audios. Völlig klar, das ist auch völlig in Ordnung so, sonst werden Sie im Netz keinen Erfolg haben. Was man aber wirklich sagen kann, ist, dass wir alles andere als mit 7 Meilenstiefeln unterwegs sind. Das muss ich jetzt auch nochmal hier sagen. Also Zeiten der Expansion und so, da sind bei uns lange vorbei. Wir haben Gebührenanpassungen als ARD bei den letzten 3 Gebührenrunden unter der Inflationsrate bekommen. Ich muss auch darauf hinweisen, dass wir auch jetzt für die Zukunft bis 2014 eine Beitragsstabilität haben werden. Da kann ich Sie beruhigen. Wir werden das auch mit Augenmaß betreiben. Wir befinden uns halt nur bei der Tagesschau im Kern unseres Auftrags, nämlich, wenn es stimmt, dass Informationen die Währung der Demokratie sind, Thomas Jefferson, dann haben wir gemeinsam eine Aufgabe und sollten vernünftige Informationen in dem Netz, das in der Tat ja vieles enthält, was der Einordnung bedarf, aufbereiten und uns wechselseitig stärken. Wer die Tagesschau sieht, der liest die FAZ, der liest die Süddeutsche Zeitung, der liest die Welt. Ich kann jetzt viele hier vertretene Zeitungen aufzählen und umgekehrt. Und ich finde es wirklich schwierig, deshalb, ich meine ja, wir müssen einen Weg finden, aber der kann nicht einfach so sein, ihr dürft keinerlei Text mehr machen, weil so tickt aber die Welt im
noch
Internet
noch mal nicht. Zurück zur eigentlichen Frage.
Ja, ich habe die Frage souverän ignoriert.
Nein, ich komme jetzt zurück. Warum tut sich die ARD so schwer, für das App Geld zu verlangen?
Ja, weil es im Kern unser Auftrag ist. Die App ist ja nicht wirklich kostenlos.
Aber Sie haben doch auch Apps, für die Sie Geld verlangen.
Ja, also, das kann ich
erklären. Frau Poletto kocht für teuer Geld.
Also erstmal,
Loriot ist erhältlich als App, auch für teuer Geld.
Ja, das würde ich auch gerne erklären, weil es so ist. Erstmal ist auch unsere App ja nicht wirklich kostenlos, sondern die Leute zahlen ja Gebühren. Die haben einmal für die Inhalte, die wir dort aufbereiten, bereits gezahlt. Und da ja diese App keinerlei Mehrwert an Inhalt enthält gegenüber dem, was wir ganz normal im Netz stehen haben, ist es auch nicht gerechtfertigt, da nochmal abzukassieren. Denn eine App, das Erstellen einer App, wir haben keine App-Redaktion oder irgend sowas. Das ist ein Einmalaufwand technischer Art und dann zahlen wir die Verbreitungskosten. Dafür nochmal Geld zu nehmen, ist sehr, sehr schwer zu rechtfertigen. Ob es rechtlich überhaupt ginge, weiß ich nicht. Das schließt aber nicht aus. Da ist vielleicht ja auch ein Weg, dass wir auch meinen, für bestimmte Angebote können wir auch Geld verlangen, wenn es nämlich einen Mehrwert gibt. Sie haben jetzt Punkte genannt.
Können Sie ein
Beispiel nennen? Ja, Sie haben ja 2 genannt. Eine Loriot-App, die also das Werk von Loriot, dann auch filmisches Werk vor allem nochmal aufbereitet und auch dann zum Download bereithält. Das ist ein klassisches Beispiel. Oder wenn wir demnächst möglicherweise mal eine Verwertungs-App anderer Art haben. Poletto ist ein Beispiel. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, das ist immer ein Beispiel, wenn wir irgendwann einmal eine App zum Eurovision Song Contest machen würden, da haben wir Partner, da haben wir die Musikindustrie, da haben wir Privatsender, da haben wir auch uns selbst. Und wenn man dann einen Mehrwert hat, das muss ja Voraussetzung sein, dann wird man die auch kostenpflichtig machen dürfen. Das ist auch völlig klar. Auch wir haben kein Geld zu verschenken. Das habe ich ja versucht klarzumachen. Der berühmte 3-Stufen-Test, das ist ja alles andere als ein, Sie haben das eben mit 7 Meilenstiefeln bezeichnet, der ist ein Riesenklotz am Bein. Und das sei auch nochmal gesagt, wir durften bei tagesschau.de 80% unserer Inhalte, euphemistisch gesprochen, depublizieren. Die wurden gekillt, die Inhalte. Die wurden aus dem Netz genommen. Und heute noch finden wir Leute, die irritiert sind, die forschen über irgendein Thema. Ja, wo ist denn jetzt das? Ja, ist nicht mehr da. Ob das für eine Gesellschaft, wir haben ja auch eine Verantwortung, eine gemeinsame, für die Gesellschaft wirklich so wünschenswert ist, das wird man ja auch mal fragen dürfen.
Bitte sehr. Ja, also ich glaube, man muss so einige Dinge zurechtrücken. Es ist ja nicht so, dass wir als Zeitungsverleger gesagt haben, wir führen die Debatte in erster Linie über Texte oder andere Dinge, sondern es gab einen Auftrag der EU-Kommission an den deutschen Gesetzgeber sicherzustellen, dass nicht mit einer öffentlich-rechtlichen Gebühr, die jetzt noch eine ganz besondere Ausweitung erfindet, sodass ich
finde ich, habe ich mal in der Finanzwissenschaft gelernt, die nur noch als Steuer bezeichnen kann, weil sie ja völlig unabhängig davon erhoben wird, ob jemand den Rundfunk nutzen will oder nicht nutzen will, sondern es wird jetzt einfach, es ist eine Haushaltssteuer, die jetzt künftig erhoben werden soll, wenn, was man ja noch nicht weiß, alle Landtage dazu stimmen. Da gibt es ja durchaus noch Wackeligkeiten. Aber wir sind damals nach Europa gegangen. Die Europäische Union hat gesagt, ihr müsst das irgendwie regeln, weil es ist Aufgabe der Europäischen Union, die Märkte zu schützen. Und es ist generell eine dieser Aufgaben, dafür zu sorgen, dass nicht etwas, was man privat, da gilt übrigens das vielgerühmte Subsidiaritätsprinzip, was man privat organisieren kann, was vernünftig läuft, dass man das nicht durch einen staatlichen Subventionswettbewerb kaputt macht. Und dann haben die Bundesländer einen Rundfunkstaatsvertrag geschlossen. Und in diesem Rundfunkstaatsvertrag haben sie dann A, den Drei-Stufen-Test erfunden und B, haben sie ein ausdrückliches Verbot der Presseähnlichkeit reingeschrieben. Und aus diesem Grunde setzen wir uns jetzt mit dieser Rechtslage auseinander und sagen, das, was hier in der Tagesschau-App stattfindet, ist eben presseähnlich, weil dort viel Geschriebenes drinsteht. Und wir glauben, dass man dabei die Tagesschau-App nicht mit einer gedruckten FAZ zum Beispiel vergleichen muss, sondern dass man sie natürlich mit dem Internetangebot einer Zeitung entsprechend vergleichen muss. Und wir nehmen für uns in Anspruch, dass bei allem, was man hin und her diskutieren kann, was die Leute alles für ihre schönen Gebühren, die sie ja gar nicht freiwillig zahlen, bekommen müssen, dass man doch mal klarstellen muss, wir müssen in irgendeiner Form dazu kommen, dass der freien Presse ein Geschäftsmodell im Internet nicht durch ein steuerfinanziertes Angebot kaputt gemacht wird. Auf welche Weise man das machen kann, darüber würden wir ja jederzeit diskutieren. Nur die Intendanten haben sich in den Gesprächen immer hinter die vermeintliche Rechtslage zurückgezogen, dass sie gesagt haben, ist ja alles schon mit der Gebühr bezahlt und deswegen müssen wir das da alles einstellen. Und die Geschichte mit der App für den European Song Contest, die haben sie auch anderen Leuten letztes Jahr schon erzählt, gemacht haben sie es nicht. Es würde uns auch in Wahrheit nicht viel helfen, sondern es geht darum, dass diese Basisinformation nicht einfach for free eingestellt werden kann, ohne dass dies Konsequenzen für das Geschäftsmodell der Zeitungen hat. Letzter Satz dazu, nicht nur die Bundeskanzlerin, letztes Jahr der Bundestagspräsident haben gesagt, auch die Zeitungen sind systemrelevant für die Demokratie. Und deswegen muss man an der Stelle auch einmal aus der Sicht der Zeitungen argumentieren.
Jetzt liegt ja ein Kompromissvorschlag. Herr Marmor, jetzt liegt ja ein Kompromissvorschlag auf den Tisch. Herr Döpfner hat ja neulich in Berlin sozusagen den Vorschlag gemacht, weniger Worte und dafür mehr Bilder, nach dem Vorbild auch des ZDF. Ist das ein Weg, den Sie ernsthaft prüfen? Ist das die Zauberformel vielleicht für die Auflösung des Konflikts?
Ich glaube, die Zauberformel gibt es da nicht. Wir liegen in einem Punkt auseinander. Nochmal, das will ich nochmal ausdrücklich betonen. Natürlich die Presse, die freie Presse ist genauso wichtig wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk für diese Demokratie. Also da darf kein falscher Eindruck entstehen. Ich meine, ich selbst liebe Zeitungen, also es wäre das Letzte, was wir wollten. Wir würden uns über unseren eigenen Ast absägen. Ich habe es ja eben gesagt, gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der braucht ja sozusagen auch einen bereiteten Boden von informierten Bürgerinnen und Bürgern, zu denen wir selbst sicher auch beitragen. Und den bereiten sie ebenso vor. Und da können wir uns wechselseitig stärken, dass solchen Kooperationen trotz Klage und so, sage ich immer wieder, wir haben das versucht mit Verlagen in Norddeutschland als NDR, die Hand bleibt auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ausgestreckt. Und wir müssen in der jetzigen Situation einfach einen Weg finden, wie wir damit umgehen. Vor dem Hintergrund einer Klage ist es schwierig. Eins wird ganz zwangsläufig sein. Ich habe gesagt, Tagesschau.de gibt es schon seit 15 Jahren. Damals war gar nicht die Möglichkeit, Audios und Videos in der Qualität und in der Menge zu produzieren, wie das heute möglich ist. Das heißt, auch wir sind auf einem Weg, wo wir sicherlich den Audio- und Videoanteil unseres Angebots erhöhen werden. Das ist Konsens in der
ARD. Sieht das dann so aus wie das ZDF-App?
Das wird nicht ganz so aussehen, weil das ZDF-App ist etwas völlig anderes. Wenn Sie die ARD-Mediathek ansehen oder die NDR-Mediathek, die gibt's ja auch. Wenn wir daraus eine App machen würden, sähe das genauso aus. Da gibt's praktisch keine Texte. Hier geht's aber um ein multimediales Angebot, Tagesschau.de. Auf heute.de bin ich irgendwann mal gespannt, ob es da mal eine App geben wird. Das weiß ich nicht, aber ich würde mal vermuten, auch die würde nicht ohne Texte komplett auskommen. Der Punkt ist, wie viel Text gibt's? Da muss man auch eins zu wissen. Wir bündeln unter tagesschau.de unser gesamtes Angebot auch aus dem Hörfunk. Und die Hörfunkkorrespondenten, die berichten, da sind Audios und dann ist ein Service, den wir auch früher geboten haben, dass die dann sozusagen abgeschrieben werden. Das führt dann eben auch teilweise zu Texten. Die Journalistinnen und Journalisten sind so ehrgeizig, dass sie die ein Stück weit auch mal überarbeiten. Wenn das sozusagen gesprochene Sprache und schriftliche Sprache ist natürlich unterschiedlich. Das führt in Teilen zu diesem Textanteil, das ist der Hauptpunkt, weshalb wir solche Texte dort haben. Aber die ist trotz allem diese App, und Sie können ja nicht einfach ausdrucken und sagen, dass Presse, also Presse, wenn ich mal vom Wort her gehe, Presse, Print, ist in der Tat gedruckt. Wir reden aber über ein iPhone, wir können es ja jetzt gleich rausholen. Das ist ein völlig anderer Eindruck, wenn Sie das haben. Und es ist natürlich auch gewagt zu sagen, alles, was die Presse im Internet am Ende macht, das definiert dann Presseähnlichkeit. Weil dann machen Sie demnächst immer mehr Audios und Videos, dann dürfen wir das auch nicht mehr machen. Das kann ja die Definition ernsthaft meines Erachtens nicht sein. Möglicherweise klären ja Gerichte auch mal so etwas oder helfen uns dabei. Ich bin nicht interessiert an Prozesshanseleien, aber man muss jetzt in einem laufenden Verfahren auch mal, wir sind da genauso optimistisch wie offensichtlich Ihre Vertreter, das ansehen. Wir glauben, dass wir Recht und Gesetz eingehalten haben, aber ich will ausdrücklich die Tür wirklich nicht zumachen, weil ich glaube, wir werden hier, Sie, wie Sie hier sitzen und wir Öffentlich-Rechtlichen, wir werden einen Weg finden müssen, weil es kam ja heute Morgen in der ersten Runde auch ein bisschen raus. Da gibt es noch ganz andere Player auf diesem Markt. Und gegen die sind wir Inhalteanbieter kleinere. Und ich lade nochmal auch den BDZV ein, zum Beispiel zur Content-Allianz beizutreten. Das wäre auch ein wichtiger Schritt. Wir haben auch gemeinsame Interessen. Ich würde gerne auch mal gemeinsame Interessen bei allem Trennenden betonen. Und eine App, sage ich mal, das ist so wie ein Wassertropfen im Ozean des Internets. Das Bild habe ich schon mal verwendet. Also es wird auch ein bisschen hochgespielt. Ich verstehe das, weil es um Zukunftsfragen geht, weil sie sich bedrängt fühlen möglicherweise, aber es ist doch nicht unsere Absicht, die Presse zu vernichten. Also um Gottes Willen.
Herr Nienhaus, ist sozusagen AD und ZDF der falsche Gegner? Ist der Gegner tatsächlich YouTube, Google, Apple, wer auch immer über den Ozean?
Also das ist ja nicht wie beim Fußball, dass einer gegen einen spielt, sondern eher wie bei der Leichtathletik, dass es ein Wettlauf ist und irgendjemand in seiner Disziplin als Erster ins Ziel kommen muss. Aber Herr Marmor, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das mal alles so schön zusammengefasst haben, weil das schön zeigt, wie so eine Verhandlung läuft. Also erstens, wir sollten noch miteinander reden und nicht prozesshanseln. Zweitens, aber es ist selbstverständlich, dass Sie alles, was Sie da reinstellen, auch reinstellen müssen. Und auch alle Radiobeiträge von 63 Radiostationen, die werden nur abgeschrieben und auch als Text verfügbar gemacht. Und wir haben ja auch über 23 Fernsehkanäle, die werden auch alle eingestellt. Und das wird noch entsprechend aufbereitet. Aber wir können ja darüber reden, ob wir die App für das Lena-Voting, ob wir das vielleicht kostenlos machen. Und das soll uns helfen, unser Geschäftsmodell in die Zukunft zu retten. Es geht doch hier einfach um den simplen und einfachen ordnungspolitischen Ansatz, dass einer mit derzeit, habe ich gelernt, 7,5 Milliarden Rundfunkgebühren, allerdings zuzüglich ungefähr roundabout 1 Milliarde Umsatz aus Werbung, Merchandising, Tochterfirmen, Sie haben ja auch ganz nette unternehmerische Beteiligungen wie Studio Hamburg und so weiter, also 8,5 Milliarden, zuzüglich der Steigerung, die dadurch zu erwarten ist, dass sich bei Gleichlassen des Beitrages eine sukzessive oder eine wirklich profunde Ausweitung der Grundgesamtheit mache, indem ich jetzt sage, jeder Haushalt muss und jedes Unternehmen muss auch für jeden Dienstwagen noch extra Radiogebühren bezahlen. So, und dann wird ein Aufkommen im Bereich von dann wahrscheinlich über 8,5 Milliarden zur Verfügung stehen. Und damit wird das Ganze natürlich nicht nur bespielt, aber davon wird ein immer größerer Teil für die Erstellung von redaktionellem Content auch im Internet zur Verfügung gestellt. Und die freie Presse steht dem gegenüber und wir subventionieren mit den Ergebnissen aus unseren Printprodukten. In den allermeisten Fällen, es gibt ein paar rühmliche Ausnahmen wie Bild oder Spiegel, wo man mittlerweile auch mit den Online-Produkten an sich schon so weit ist, das sind aber nicht umsonst auch die Marktführer, dass man sich da entsprechend finanzieren kann. Ansonsten, die meisten von Ihnen, die hier anwesend sind, subventionieren mit dem Printprodukt die Internetangebote. Und das Einzige, was wir doch wollen, ist, deswegen verklagen wir auch nicht RTL oder Sat.1. Wir wollen, dass derjenige, der dafür eine staatliche Gebühr kassiert, ein bisschen fairer mit uns umgehen muss. Und dazu haben die Länder in dem Rundfunkstaatsvertrag das Verbot der Presseähnlichkeit reingeschrieben. Man kann ja mit den Ländern auch über einen neuen Rundfunkstaatsvertrag reden, wenn ihnen was anderes einfällt, als den Lena-App künftig kostenpflichtig zu machen.
Entschuldigung. Aber darauf sollte man es jetzt wirklich nicht reduzieren. Das war ein Beispiel. Sie werden vielleicht wahrgenommen haben, dass wir seitdem praktisch keine Apps mehr auf den Markt gebracht haben. Also es ist ja keineswegs so. Auch die Tagesschau-App, überlegen Sie mal, wie lange es gedauert hat, von der Ankündigung bis zur Realisierung. Es hatte auch technische Gründe. Aber es gab ja eine Zeit, wo man durchaus sehen konnte, wie funktionieren bestimmte Dinge.
Aber gehe ich recht in der Annahme, dass das damit zu tun hat, dass der Staatsvertrag noch nicht ratifiziert ist und Sie jetzt keine Pferde mehr scheu machen wollen, solange ein paar Landtage noch zögern, ob Sie das verabschieden?
Sicherlich nicht recht in der Annahme, weil ich nicht glaube, dass wir gut daran tun, wenn wir dauernd da irgendwie neue Apps produzieren würden, sondern die Tagesschau ist ein zentrales Angebot für diese Gesellschaft. Wir stehen da auch im Kern unseres Auftrages und deshalb finde ich das auch das wirklich ungeeignete Beispiel dagegen vorzugehen. Und wenn Sie jetzt mal Tagesschau.de mal ein bisschen, das kann man ja beklagen, relativieren. Tagesschau.de hat ein Achtel etwa der Klicks von Spiegel Online mit Bild.de gar nicht.
Wie viele Apps haben Sie eigentlich verkauft bisher? In Anführungsstrichen, wie viele Apps haben Sie unter die Leute gebracht?
Sie meinen jetzt von der Tagesschau verkauft haben wir es ja nicht im Wasser. Also die aktuellste Zahl ist 2,3 Millionen Euro. Nicht Euro, 2,3 Millionen Abrufe.
Ja, sehr stattliche Zahl. Nochmal zurück, wir sahen hier die Kanzlerin, die nochmal auch mehr Fairness eingefordert hat. Herr Nienhaus, fühlen Sie sich als Unternehmer, als Manager, fühlt sich die Branche in Stich gelassen von der Politik?
Ja, das kann man schon in gewisser Weise so sagen. Also wenn ich etwas zurückdenke, dann muss ich sagen, Herr Obermann war heute auf dem Podium und hat gesagt, was für ein Freund der Zeitungen er ist. Aber die Telekom hat zum Beispiel ein Geschäftsfeld, was die Zeitungen früher hatten zur Finanzierung, nämlich die rubrizierten Internetmärkte, hat er mit sehr viel Geld, was er aus anderen Geschäftsbereichen hat, erstmal aufgekauft. Die Scout-Gruppe gehört der Telekom. Wenn er unser Partner wäre, könnte das ja vielleicht mal einem Konsortium von Zeitungsverlegern, ich glaube, wir würden uns zusammentun und versuchen, das zu übernehmen, könnte er uns ja zum Kauf anbieten. Dann hätten wir ja vielleicht einen Teil unseres Geschäftsfeldes wieder. Dann gibt's noch einen anderen Konzern des Staates, nämlich die Deutsche Post AG. Die Deutsche Post AG hat übrigens, ohne dass sie irgendein Umweltminister aufgeregt hat, beschlossen, die Beilagen quersubventioniert mit der Briefzustellung noch schön einzuschweißen und in die Haushalte zu stecken. Das ist dann alles schön durchgegangen. Jetzt haben sie das in ziemlich weiten Teilen am Wochenende organisiert. Jetzt fangen sie an in Hamburg, wollen das zweimal in der Woche machen. Damit auch ja der Hamburger Verleger, und das werden sie dann natürlich auf andere Städte, falls sie Erfolg haben, übertragen, damit auch ja der Verleger von Anzeigenblättern und Zeitungen auch nochmal wieder ein paar Millionen weniger hat. Aber es ist ja auch kein privates Unternehmen, sondern es ist in Wahrheit ein Unternehmen, was staatlich reglementiert ist, was noch ein Briefmonopol hat. Und ich will jetzt nicht erzählen, wie der Staat reagiert hat, als Stichwort PIN die Verlage versucht haben, eine separate Post aufzumachen. So, und jetzt haben wir im Internet das Geschäftsmodell, und da haben wir es jetzt zu tun mit einer Körperschaft oder mehreren Körperschaften des öffentlichen Rechts, die gerade dabei sind, sich die Finanzierung für die Zukunft über eine Haushaltssteuer zu organisieren. So, und dieses öffentlich-rechtliche Konglomerat, jetzt muss man auch mal über die Größenordnung reden, dieses öffentlich-rechtliche Konglomerat ist zum Beispiel in der Lage, zu den Olympischen Spielen nach Peking deutlich mehr Menschen zu schicken, als wir Sportler dort am Start hatten. So eine Watz-Unternehmensgruppe, wir waren mächtig stolz, dass wir da 5 Mann hinschicken konnten. Bei Ihnen waren es, glaube ich, über 600. Also das ist schon jetzt kein kleiner, das ist nicht, wir müssen nicht immer
alles,
nur,
was hinkt, ist ein Vergleich.
Ja, genau. Wir müssen eigentlich immer nach Google gucken und sagen, da sind die Bösewichte an der Westküste, sondern wenn wir uns damit befassen, wer Content zur Verfügung stellt, wer Redakteure bezahlt, wer denen schöne Pensionszusagen macht, dann müssen wir auch nach der Tarifrunde sagen, wir haben es als Verlage da schon mit einem Konkurrenzprodukt zu tun. Und dieses Konkurrenzprodukt war nur früher in einem ganz anderen Markt tätig. Und jetzt sind, darüber sind wir uns, glaube ich, einig, das haben Sie nämlich vorhin gesagt, jetzt sind diese Märkte konvergent. Und jetzt kann doch nicht derjenige, der mit einer staatlichen Steuer arbeitet, sagen, dann lass uns doch mal die konvergenten Märkte bespielen. Und irgendein Journalist entblödet sich sogar nicht zu sagen, wir wären nur nicht kreativ genug. In Wahrheit sind unsere Journalisten sehr wohl kreativ genug. Wir haben nur kein Geschäftsmodell dafür, weil der eine kriegt eine Steuer und sagt, das ist dann schon alles bezahlt. Und der andere will das Geld eben aus diesem Geschäftsmodell holen. Dieses funktioniert nicht. Deswegen habe ich ja mal bei den Kölner Medientagen letztes Jahr gesagt, wenn der Staat zu dem kommt, dass er geschriebenes Internet und Internetangebote mit der Mediengebühr finanzieren will, okay, dann sind wir Zeitungsverleger dabei und sagen, okay, dann müsst ihr uns auch was dafür geben. Allerdings ist das keine Forderung, sondern eigentlich wollen wir lieber, dass die Gebühren dafür nicht verwendet werden dürfen.
Herr Marmor, auf die Politik können. Können Sie sich auf die Politik verlassen? Gehen Sie davon aus, dass die Haushaltsabgabe oder, wie manche sagen, auch Mediensteuer durchgeht?
Ja, das ist keine Mediensteuer, das ist ein Beitrag. Das hat immerhin der frühere Verfassungsrechtler Herr Kirchhoff nochmal auch als Modell mit ausgearbeitet und bewertet. Jetzt muss ich doch mal ein bisschen um Sachlichkeit doch bitten. Also jetzt mal 2, 3 Punkte. Dass Fernsehen deutlich teurer ist als Presse, ist, glaube ich, naheliegend. Also das muss ich jetzt auch nicht erläutern. Deshalb kann man nicht ernsthaft Teams mit Kameras, mit Cutterinnen, mit allem, was dazugehört, vergleichen mit Aufwand von Presse. Das Zweite, da können Sie ganz beruhigt sein. Im Augenblick ist die gewerbliche Wirtschaft beim derzeitigen Gebührenmodell mit etwa 9% belastet. Die wird am Ende des Tages nur noch mit 7,5% belastet sein. Das heißt, es ist ein Entlastungsmodell. Darüber kann man ja streiten. Es melden sich die Betroffenen, die etwas mehr zahlen sollen. Die vielen, die weniger zahlen, melden sich natürlich nicht. Das werden Sie ja feststellen können. Die Zahlen werden ja irgendwann auf dem Tisch liegen. Dann wird man sehen. Drittens funktioniert das Verfahren nicht so, wie Sie sich das vorstellen. Wir haben eine Kommission, die nennt sich KEF, Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die sehr detailliert die Gebühr, das ist übrigens europarechtlich als vorbildlich auch angesehen worden, prüft. Da sitzen 4 Rechnungshofpräsidenten. Ich würde Ihnen viel Spaß wünschen, wenn Sie mir zu tun hätten mit solchen Kommissionen, dass der Preis, den man richtigerweise für einen Beitrag zahlen muss, das ist überhaupt nicht bestritten. Und die setzen das fest. Und wir haben zum Beispiel für 13 bis 16 angemeldet, 1% Steigerung im Internet-Online-Bereich pro Jahr. 1%, also von einer Expansion, damit will ich Sie auch beruhigen, kann gar keine Rede sein, denn hier und heute ist Fernsehen für mich nach wie vor das Leitmedium, knapp 4 Stunden pro Tag und 3 Stunden hören die Leute pro Tag Radio. Und ich finde, das ist das, was wir am besten können. Da werden wir auch weiterhin unseren Hauptakzent drauf setzen, dass wir aber mit dem Angebot, das wir ohnehin haben, dann auch andere erreichen müssen auf anderen Verbreitungswegen. Das ist der Punkt, der uns zusammenführt, leider im Augenblick streitig. Ich könnte mir auch vieles an Kooperationen vorstellen. Wir bieten eine 100-Sekunden-Tagesschau ja an, einige nutzen sie ja auch. Das ist ja denkbar, da muss ich es nicht selbst, ich lade sie wirklich alle ein, ich muss es nicht selbst produzieren, sondern nehme die internationalen Nachrichten, nationalen Nachrichten von der Tagesschau.de und wenn ich lokal stark bin, da müssen doch die Zeitungen auf jeden Fall stark sein, da können wir ihnen doch nicht das Wasser reichen. Da verstehe ich manchmal auch das Selbstbewusstsein, also das vielleicht nicht genug ausgeprägte Selbstbewusstsein. Sie stehen sicher unter Druck, das weiß ich, aber vor 3 Jahren kam ich zum NDR, da haben die Radioleute gesagt, Radio ist ein sterbendes Medium, das Internet verdrängt alles, das ist falsch. Und ich bin davon überzeugt, muss ich ja hier keinen Appell leisten, das Print, wirklich auch die Zeitung und Zeitschrift hat allein wegen Haptik und anderem Zukunft und viele von Ihnen haben es ja auch erreicht und zeigen, dass es geht. Und das ist schwierig, das weiß ich auch, aber leicht haben wir es auch nicht und wir haben ganz viele Bremsklötze von der Politik gekriegt, 3-Stufen-Test, depublizieren, bestimmte Angebote dürfen wir nicht machen, wir dürfen keine Werbung im Internet machen. Alles klar, alles auch richtig, denn da muss es Grenzen geben, völlig richtig, aber dass wir jetzt uns da so gehätschelt fühlen würden, das ist immer die jeweilige Sicht, die Binnensicht sieht anders aus.
Herzlichen Dank. 2 Fragen dazu. Sie hatten eine Kooperation mit dem WDR. Warum ist die gescheitert? Warum hat das nicht funktioniert? Und 2. Frage nochmal zum großen Komplex. Reicht die Kontrolle von ARD und ZDF aus? Wir hatten gehört, die Gebührenkommission, die KEF, prüft sozusagen Finanzen, der Bedarf an Gebühren in Anführungsstrichen. Und zum anderen gibt es ja auch noch den Rundfunkrat, bei dem ja die Tagesschau-App bekanntlich grünes Licht gegeben wurde. Reicht diese Kontrolle aus? Muss man da komplett nochmal neu anpacken? Muss da die Politik neue Modelle entwickeln?
Also ich glaube, das ist aber auch ausdrücklich gar kein Vorwurf, dass es falsch ist, wenn der Rundfunkrat, der eine öffentlich-rechtliche Anstalt kontrolliert, über diesen Drei-Stufen-Test und die Frage, ob etwas eingestellt werden muss, entscheidet. Weil diejenigen, die in diesem Rundfunkrat oder im Verwaltungsrat der jeweiligen Rundfunkanstalten sind, die fühlen sich natürlich auch als Bestandteil des Ganzen. Natürlich haben sie eine Kontrollfunktion, aber sie haben auch Chordenken. Das ist übrigens im Presseunternehmen nicht anders. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Axel Springer AG hat natürlich eine Kontrollfunktion nach Aktiengesetz, aber der fühlt sich natürlich als Springer-Vertreter. Und genauso fühlt sich auch der Vorsitzende des Fernsehrats des ZDF oder des WDR als Vertreter dieser Körperschaft. Und deswegen finde ich den Vorschlag des Kulturstaatsministers Neumann richtig, dass die ja in allen Bundesländern vorhandenen unabhängigen Medienanstalten, die sich im Moment mit der Kontrolle von privatem Rundfunk beschäftigen, dass das eigentlich die richtigen Behörden wären, um darüber zu entscheiden, ob bestimmte Dinge nach dem Drei-Stufen-Test eingestellt werden dürfen oder nicht. Zweiter Punkt, die KEF. Die KEF ist natürlich ein ganz besonderes Instrument, weil bei der KEF, also dass diese Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, bei der passiert eigentlich Folgendes, was sich jeder Stadtkämmerer, jeder Landes- und Bundesfinanzminister nur wünschen würde. Man muss nämlich nur einen Bedarf nachweisen. Wenn der Bedarf im Rahmen der Erfüllung des Auftrages da ist, das hat das Verfassungsgericht mal entschieden, als die Sachsen eine Gebührenerhöhung nicht mitmachen wollten, dann ermittelt die KEF, wie hoch der Bedarf ist und dann wird die Gebühr entsprechend so festgesetzt. Deswegen muss man auf der einen Seite aufpassen, wo ist denn eigentlich der Auftrag? Ist es Auftrag, geschriebenes Internet zu machen? Ist es Auftrag, jede Champions-League-Übertragung zu machen? Dazu haben die Ministerpräsidenten eine Kommission eingesetzt unter Leitung des Chefs der Sächsischen Staatskanzlei, die sich mit dem Auftrag befassen. Und ich bin auch der Meinung, die Ehren Chefredakteure, die anwesend sind, man sollte das sehr genau auch untersuchen und verfolgen, was in dieser Auftragsdiskussion herauskommt. Weil nämlich auf der anderen Seite diese Regelung natürlich ein Incentive für die Handelnden in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten darstellt. Wenn sie Beschäftigungssicherung bei sich wollen, wenn sie ihr Budget möglichst positiv entwickeln wollen, dann müssen sie nicht erfolgreich an den Märkten sein, sondern da müssen sie möglichst viele Aufträge definieren, die sie mit irgendwelchen Menschen erfüllen, weil wenn sie den Auftrag erst einmal besetzen, dann bekommen sie auch das Geld dafür. Das ist das KEF-Prinzip und nach diesem KEF-Prinzip wird eben ein Stück gehandelt. Und deswegen müssen wir an der Stelle ein bisschen aufpassen, dass nicht immer mehr Gebührengelder dann gerade im Internet investiert werden.
Also wir
das ist aber wichtig jetzt.
Sie legen sofort das Wort. Noch eine meine Frage blieb auch unbeantwortet, wieso die WAZ sozusagen die Heirat mit dem WDR wieder gekündigt hat. Warum die Scheidung?
Naja, also eine Heirat ist ja was anderes. Also ich glaube an die Vereinigung von WAZ und WDR. Hätte nur Jürgen Rüttgers Freude dran gehabt, aber da war nicht wirklich dran gedacht. Die Kooperation war jetzt nicht so prall erfolgreich für beide Seiten, aber gekündigt hat den Frau Piel, nachdem wir die Klage eingereicht haben. Und da müssen Sie halt die Vertreter des WDR fragen.
Herr Mabor, Sie waren 2 Jahre für die ARD, hatten das ARD-Büro geleitet für die KEF. Sie kennen also sozusagen die Details, wie das funktioniert, sehr genau. Die Darstellung von Herrn Nienhaus, können Sie die nachvollziehen?
Nein, so würden wir auch nicht handeln. Nein, es wäre ja auch wenn wir wirklich so handeln würden, wie Herr Nienhaus das eben vorgeschlagen hat, da wären wir äußerst unklug. Denn ich bin fest davon überzeugt, wir sind Teil dieser Gesellschaft. Es gibt, egal wie das vielleicht theoretisch geht, erstmal sind wir ja die anmelden. Aber selbst wenn wir jetzt so viel anmelden würden, wie Sie das jetzt mal suggerieren, Aufträge erfinden, dann sind wir ganz schnell weg. Denn es gibt eine imaginäre Grenze, die die Menschen, das mir sehr bewusst, bereit sind zu zahlen für eine Rundfunkgebühr oder demnächst einen Rundfunkbeitrag. Im Augenblick zahlen sie für das komplette Angebot 60 Cent pro Tag. Das geht nur, weil es ein solidarisch finanzierter öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, das ist völlig klar. Aber für diese 60 Cent kriegen sie eine breite Palette. Ich verzichte darauf, das jetzt hier alles aufzuzählen. Ist aber, glaube ich, wie die Presse auch für Deutschland dieses System sehr, sehr wichtig. Und die Bevölkerung schrumpft in Deutschland. Wir können doch nicht erwarten, dass die Demografieverluste ausgeglichen werden. Das ist doch völlig utopisch. Wenn alle gesellschaftlichen Institutionen ein Stück zurückbauen müssen, werden wir das auch tun müssen. Das ist völlig klar. Wir sind Teil der Gesellschaft. Wir melden solche Bedarfe mit Augenmaß an. Wir wehren uns manchmal gegenüber Dingen, die uns sozusagen angeboten oder angedient werden, das könntet ihr auch noch. Denn ich möchte auch weiterhin ein Umfrageergebnis haben. Wir haben, der Norddeutsche Rundfunk hat zum Beispiel gefragt, ist der NDR im Sendegebiet, ist der sein Geld wert? bei einer in der Tat nicht freiwillig gezahlten Gebühr. Und daraufhin haben 71%, also über zwei Drittel, gesagt, ja, 29 fehlen, daran müssen wir arbeiten. Und das ist ganz wichtig. Deshalb, da möchte ich Sie wirklich beruhigen. Wir werden nicht im Internet expansiv vorgehen. Wir haben große Schwierigkeiten in der Binnensicht. Ich rede jetzt nur für die ARD. In der Binnensicht unsere erfolgreichen Produkte weiter zu finanzieren. Was meinen Sie, was in der ARD los ist, wenn Finanzierung, Gemeinschaftsfinanzierung jeglicher Art von Olympischen Spielen bis zu wer weiß was anstehen? Da gibt's harte, harte Finanzkämpfe. Das ist ja auch gut so. Das Geld ist bei uns genauso knapp wie bei Ihnen.
Apropos knappes Geld, also ich habe noch mal einen KEF-Bericht nachgeguckt. Die Vorausschau ist da in diesem Jahr 6,16 Milliarden Euro und für das ZDF sind es 2,04. Und habe ich mir noch mal als Vergleichszahl, auch wenn der Vergleich etwas sinkt, zugegebenermaßen, Bertelsmann hat im vergangenen Jahr Operating EBIT gehabt von 1,85 Milliarden Euro und der Konzerngewinn war 658 Millionen. Und immerhin Europas
größte Medienkonzern. Die Gebühr ist ja kein Gewinn.
Sie müssen aber das zeigt auf jeden Fall die Dimension, die finanzielle Dimension, die Ihnen ja zur Verfügung steht.
Darf ich da was zu sagen? In der Süddeutschen Zeitung stand vor 3-4 Wochen eine Statistik der größten Medienunternehmen der Welt und wie die sich weltweit entwickelt haben. Da ist die ARD deutlich zurückgefallen in den letzten 15 Jahren. Deutlich.
Wir kommen in die Tränen.
Ich stelle es doch nur fest. Andere deutsche Medienunternehmen übrigens auch. Also da waren wir generell stärker. Die BBC hat deutlich aufgeholt, die uns ja immer als Mustervorbild, die hat wesentlich höhere Gebührensteuerungsraten in den letzten Jahren gehabt.
Aber sie hat 5 Milliarden, hat die BBC.
Ja, sie haben
Selbst wenn man bedenkt, dass Großbritannien weniger Einwohner hat als Deutschland, ist es deutlich weniger. Wenn man ihnen genauso viel pro Einwohner geben würde wie der BBC, dann müssten wir die Gebühren um 1,7 Milliarden senken. Aber davon könnte man übrigens 26.000 Lehrerstellen
schaffen. Aber Sie wissen doch, das ist die Frage, ob nicht auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Menschen bildet, wie die Zeitungen ja auch. Aber Sie wissen doch auch, dass wir in Deutschland ein föderales System haben. Großbritannien ist ganz anders zentral organisiert. Die BBC kriegt gerade erst als Auflage mal in die Regionen zu gehen. Das ist etwas, was ja gerade die ARD sozusagen von Beginn an auszeichnet, dass die Stärke der ARD ist. Also in diesen Werten, die sie haben, ist ja das Dezentrale. Da sind gerade die Verankerung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in den Regionen, die ist doch drin. Das kann man jetzt wirklich nicht vergleichen. Es gibt andere Länder, die könnte ich Ihnen auch nennen, da ist die Rundfunkgebühr höher. Aber es bleibt dabei, wir streben ja gar nicht an eine Maximierung der Rundfunkgebühr. Das wäre völlig unvernünftig, denn die Menschen müssen immer noch sagen können, okay, die sind das am Ende des Tages wert. Wenn die Menschen das Gefühl haben, wir brauchen die ARD oder den NDR so nicht mehr oder der ist uns zu teuer, dann rettet uns keine Politik der Welt. Und deshalb werden wir darauf achten, dass wir bei den Menschen auch nach wie vor genutzt werden, und zwar in erheblicher Zahl, mit allen Qualitätsangeboten und auf der anderen Seite bezahlbar bleiben.
Herr Nienhaus, wird der, ich nenne es mal, der negative Effekt von ARD auf die deutschen Verlage vielleicht auch überschätzt, wenn man sich beispielsweise die USA anguckt, dort starben Zeitungen und dennoch hat ja dort die Presse und auf der anderen Seite hat man natürlich ein sehr, sehr schwaches Public Broadcasting. Es gibt sozusagen kein bedeutsames öffentlich-rechtliches Fernsehen. Wird in Deutschland eigentlich auch ein Stück weit die Wirkung überschätzt?
Also die Medienmärkte in den USA und in Deutschland sind ja nur in gewissen Grenzen vergleichbar. Die deutschen Zeitungsverleger sind generell viel besser als die amerikanischen. Wir haben eine höhere Qualität, wir haben vor allen Dingen eine viel tiefere Verwurzelung im Lokal- und Regionaljournalismus und deswegen geht es uns auch viel besser als den Amerikanern und deswegen treffen diese ganzen Untergangsszenarien, die ja gerade aus Amerika schon vor mehr als 10 Jahren uns vorausgesagt worden sind. Bill Gates hat damals, übrigens, das war damals die weltweite Firma, von der man dachte, sie wäre auf unabsehbare Zeit die Nummer 1, Microsoft, der spricht heute oder hat vorhin in der Runde keiner mehr gesprochen. Bill Gates hat damals gesagt, ihr Verleger kauft keine Druckmaschinen mehr, weil ihr seid sowieso nach dem Jahr 2000 dann relativ bald tot. Das war bei uns nicht so, weil wir auch wissen, wie wir unser Geschäft machen. Wir reden aber hier über etwas anderes. Wir reden darüber, dass wir auch nach wie vor künftig in großer Zahl Zeitungsleser haben, dass wir aber gemeinsam feststellen, es gibt insbesondere bei den jungen Zielgruppen ein Defizit, sich die Zeitung auf bedrucktem Papier zu konsumieren. Und Deswegen haben wir Angebote entwickelt und müssen auch Angebote entwickeln, noch mehr als wir es bisher schon getan haben, wie wir die junge Generation dazu kriegen, möglicherweise unsere Angebote, unsere journalistischen Angebote auch im Internet zu nutzen. Und dabei sind diese mobilen Devices eben nicht nur iPhone, sondern auch die entsprechenden Produkte von Google oder von BlackBerry und was auch immer da noch kommen mag. Das ist ein Weg dafür, wie man gerade die jungen Zielgruppen kriegt. Und da das Tabloid, dieses iPad, dann auch noch ein bisschen größer ist, sodass diejenigen, die dann schon eine Brille tragen, das vielleicht dann auch besser lesen können. Mein Sohn, der braucht kein iPad, der liest es am iPhone. Aber deswegen erreicht man dann zusätzlich auch noch eine veritable Gruppe von unseren alten Lesern oder unseren älteren Lesern. So, und jetzt haben wir eine Debatte und die führen wir hier. Das ist natürlich nicht die Generaldebatte der deutschen Pressezukunft, aber es ist ein wichtiger Teil der Debatte um die Pressezukunft, dass wir einen Wettbewerber haben, der quasi steuer- oder beitragsfinanziert, nennen Sie es, wie Sie es wollen, uns dieses Geschäftsmodell kaputt macht, weil wenn ich, und 2,3 Millionen haben es ja schon getan, wie Sie gerade sagten, so eine Tagesschau-App runterladen kann, ohne etwas für zu bezahlen. Warum soll ich denn dann ein WhatsApp runterladen und dafür etwas bezahlen? Ich bekomme partiell ein bisschen was anderes, aber mit Verlaub, es war Ihre Sendeanstalt, die zum Beispiel in Niedersachsen auch in die Regionalität gegangen ist und Sie machen dort jetzt regionale Angebote, ziemlich deckungsgleich mit der einen oder anderen Zeitung, also unsere Braunschweiger Zeitung oder die Kollegen aus Osnabrück sind davon entsprechend betroffen. Das ist noch nicht lokal, aber es gibt dort auf einmal regionale Angebote im Internet, die Sie im Fernsehen gar nicht versenden.
Nee, das sind nur Videos. Also das haben wir ja mit den niedersächsischen Verlegern auch gesprochen. Da gab es ja auch ein Spitzengespräch. Gerade diese Zusatzangebote, über die Sie jetzt gerade sprechen, das sind ja Videos. Also wir haben da Videos, das würde jetzt einer anderen Forderung, die Sie eben aufgestellt haben, entsprechen. Wir möchten vermeiden, es gibt einen hohen Bedarf nach Bildern aus Niedersachsen. Es gab eine Debatte, muss der NDR in seinem größten Staatsvertragsland, Niedersachsen, wer sich ein bisschen auskennt, der wird zugestehen, das sind 5 wirklich sehr unterschiedliche Regionen. Und da gab es die Forderung an uns, im Fernsehen auseinanderzuschalten. Und da haben wir gesagt, ehe wir jetzt im Fernsehen, wie der Westdeutsche Rundfunk, ja in Nordrhein-Westfalen, auch innerhalb von Niedersachsen auseinanderschalten, das übersteigt unsere Kräfte. Also machen wir das im Internet und zwar mit Videojournalisten. Also ich hoffe, dass die niedersächsischen Kollegen das auch so akzeptieren. Wir haben ja darüber gesprochen und die können das auch verfolgen. Also da werden wir Maß halten. Und auch da wird es so sein, viele dieser VJs, dieser Beiträge sind sogar, einer hat es in die Tagesschau geschafft, die nutzen wir auch. Und da werden wir auch noch ein bisschen nachsteuern und das integrieren. Wir haben ja eine neue Nachrichtensendung jetzt auch im NDR Fernsehen, da können wir die Beiträge noch zusätzlich gebrauchen.
Also es ist richtig, es ist kein Text, aber es ist der Angriff auf das etwas regionalere Umfeld. Und ich weiß, dass die niedersächsischen Kollegen nicht begeistert sind.
Nein, aber nicht lokal, da ist die absolute Grenze. Und jetzt muss ich wirklich mal sagen, das können Sie doch alle besser als wir. Wenn die WAZ, also wer soll denn, jetzt weiß ich, der WDR, für den kann ich nicht sprechen, aber Sie haben doch wirklich in den jeweiligen Städten das Privileg, da die Journalistinnen und Journalisten zu haben, die wissen, was da läuft. Da können wir doch gar nicht mithalten. Das wäre doch verwunderlich. Da kann ich nur an Selbstbewusstsein auch appellieren.
Nochmal zum Thema Bescheidenheit im Internet. Wir hatten ja schon jetzt kurz darüber gesprochen, über den Drei-Stufen-Test, ein Stück weit von den Anstalten als bürokratisches Monstrum empfunden. Wie sehen Sie das? Ist der Drei-Stufen-Test tatsächlich eine Möglichkeit, die Internetangebote von ARD und ZDF zu kontrollieren? Oder ist dieser Versuch bislang daneben gegangen?
Also ich muss zugeben, dass ich das auch ein Stück als bürokratisches Monstrum sehe. Ich habe gehört, dass die Gremien dort sich sehr intensiv mit befassen mussten. Dass dafür dann irgendwelche Dinge, die vielleicht unproblematisch gewesen wären, gelöscht worden sind. Aber auf der anderen Seite hat man eben das Beispiel, das presseähnliche Tagesschau-App, relativ schnell als eigenes multimediales Angebot durchgewunken. Also deswegen ist ja meine Kritik, dass man diesen Weg gegangen ist mit den eigenen Kontrollgremien. Ich hätte die Landesanstalten für Medien, wie es der Staatsminister im Kanzleramt vorgeschlagen hat, für besser gefunden. Aber eins muss ich mal ganz klar sagen, ich glaube, hier ist keiner im Raum, der sagt, ich habe den Drei-Stufen-Test erfunden oder von Anfang an unterstützt, sondern es geht um die Frage, wie kann man, wenn Märkte konvergieren, wenn der das Nebeneinander zwischen Fernsehveranstalter und privater Presse auf einmal dadurch in Kollision kommt, dass es dort ein neues Angebot gibt im Internet, was beide bespielen wollen. Wie kann man dann sicherstellen, dass der eine, der es immer mit der öffentlichen Gebühr gemacht hat, nicht dem anderen diesen Markt einfach wegnimmt, zumacht und entreißt? Und dazu ist auf Einfluss der Europäischen Kommission und in Verhandlungen mit den Ländern in diesem Rundfunkstaatsvertrag der Drei-Stufen-Test das Verbot der Presseähnlichkeit vorgeschlagen worden. Wir glauben, dass wenn man das beim Wort nimmt, die Tagesschau-App nicht hätte genehmigt werden dürfen. Deswegen haben wir dagegen geklagt. Wir sagen aber auch nicht, dass das die allein selig machende Lösung des Problems ist, wie kann man diesen unfairen Wettbewerb an der Stelle miteinander verhindern. Nur das eine ist, wenn ich jetzt so eine Lösung habe, Drei-Stufen-Test, und habe nach unserer Auffassung einen Rechtsanspruch darauf, dass die Presseähnlichkeit eben nicht akzeptiert wird, dann müssen wir an der Stelle halt den Klageweg gehen. Auf der anderen Seite ist man, aber da kann man auch nicht einfach mit den Intendanten drüber verhandeln, sondern das müsste im politischen Raum verhandelt werden, sind wir natürlich generell offen, mögliche andere Lösungen in einem weiteren Rundfunkstaatsvertrag zu erreichen. Aber der Kern dabei kann aus Sicht der freien Presse nur sein, dass das Problem gelöst wird oder irgendwie reguliert wird, dass der eine mit einer öffentlich-rechtlichen Gebühr dem anderen bei diesen konvergenten Märkten den Zugang zu diesem Markt und den Erfolg auf diesem Markt verbaut.
Wie könnte eine Lösung aussehen, Herr Marmor?
Ja, wenn das so einfach wäre, hätten wir schon eine, denn es gibt ja auf beiden Seiten Gutwillige.
Sie diskutieren ja hinter den Kulissen.
Sie bitten. Ich muss Sie aber um Verständnis bitten, dass ich jetzt auch nicht alles hier dann öffentlich erklären kann, vor dem Hintergrund, den ich Ihnen eingangs auch geschildert habe. Nur einen Aspekt bitte schon. Wettbewerb, Markt, ja. Es ist aber schon auch eine bewusste Entscheidung und die ist auch zulässig, zu sagen, wir wollen unabhängig davon einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Ich glaube, dass das dieser Gesellschaft auch dient und die kommerziellen Fernsehveranstalter, die können auch damit leben. Es wäre auch für NTV und N24 einfacher, wenn es keine Tagesschau gäbe. Aber es ist auch ein Wert für die Gesellschaft, dass es so etwas wie die Tagesschau gibt. Und da muss man sehen, es ist ja nicht per se sozusagen schlimm, wenn jemand sagt, wir machen bei allen Wirrnissen, die auch ein Markt haben kann, ein Angebot, das unabhängig die Informationsversorgung der Bürgerinnen und Bürger neben der freien Presse gewährleistet. Und diese Grundidee, die finde ich heute aktueller denn je, bei allem, was ja auch übereinstimmt über das Internet gesagt wurde, da braucht man Verlässlichkeit, da braucht man Qualität, da braucht man Orientierung und die liefern sozusagen wir beide mit unseren Institutionen, für die wir stehen. Und da haben wir auch eine Funktion und da muss man natürlich Regeln finden, aber mir geht es darum, dass man schon auch einmal anerkennen muss, es ist schon auch ein Wert für eine Gesellschaft, Informationsversorgung. Herr Nienhaus, ich will keine alten Schlachten schlagen, aber einmal habe ich mich gewundert, als Sie dem WDR wirklich vorgeworfen haben, dass er im Internet die Landtagsergebnisse aus allen Wahlkreisen gebracht hat. Ja, was soll er denn sonst machen? Das sind Dinge, da sage ich mal, da muss man auch mal geschäftliche Interessen zurückstellen. Und wenn ein Finanzamt Tipps zur Steuer gibt, dann wird man auch nicht sagen können, das dürft er nicht oder das müsste er kostenpflichtig machen, weil sonst Kapital oder wer auch immer keinen Boden mehr hat. Also da müssen wir bitte auch mal wechselseitig die Kirche im Dorf lassen. Und ich komme jetzt hier vielleicht sogar ein bisschen fast heftiger über, als ich das möchte, weil eigentlich, glaube ich, wir vergeuden Kraft, vielleicht muss man auch in so einer Phase des Umbruchs erstmal solche Wege gehen, aber eigentlich muss es möglich sein, da am Ende ein vernünftiges Ergebnis zu finden, wo wir immer noch miteinander in irgendeiner Form natürlich um Zuschauerakzeptanz, um Hörer- und Leserakzeptanz ringen. Die Aufmerksamkeit ist ja nicht beliebig teilbar, aber dass wir einen Weg finden, weil beide Institutionen, die USA-Beispiel war sehr gut, man könnte ja auch die These vertreten, dass sich die Qualitätsmedien wechselseitig stärken. Denn wir sind manchmal kommen wir uns auch ein bisschen vor wie so ein Ablenkungs-, wie so ein nützlicher Idiot. Auf den kann man alles schieben. In Wahrheit sind ja auch die Verlage, ich will jetzt kein Salz in die Wunden streuen, sich nicht ganz einig. Es gibt ja auch kostenfreie Apps von Verlagen. Dann kann man immer sagen, naja, wenn es die Öffentlich-Rechtlichen gibt, sind wir dazu gezwungen. Die gab es aber weit vor uns. Also insofern ganz so kann es auch nicht gewesen sein. Wir halten ein bisschen auch her, so als Erklärer, als Dampfablasser. Wir sind greifbar. Aber ich bitte doch, uns abzunehmen, dass wir versuchen, am Ende des Tages einen Weg zu finden. Die Klage hat es ein bisschen erschwert, aber sie wird es am Ende nicht unmöglich machen.
Herr Nienhaus, Sie sind jetzt überzeugt.
Nein, also Herr Marmor ist ja ein sehr netter und gewinnender Mensch und wirbt immer für seine Problemlösung. Und der Kompromiss sieht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer so aus, dass man die Position, die die Ausgangsposition des öffentlich-rechtlichen Rundfunks war, wenn man die dann rechtzeitig irgendwann übernimmt, dann hat man doch einen tollen Kompromiss gefunden. Ich glaube, da werden wir uns an der Stelle nicht einigen. Ich halte es eher für einen Kompromiss, dass man es machen wie früher, Tagesschau sehen, Zeitung lesen und nicht Tagesschau lesen. Und wenn man sich auf den Kompromiss einigen kann, dann werden wir relativ schnell einig.
Soll jedenfalls keiner die Tagesschau lesen, da können wir uns einigen.
Ja, die Zeit läuft uns ein bisschen weg, vielleicht durch eine spekulative Schlussfrage. Gucken wir in die imaginäre Glaskugel. Wo stehen die Verlage, Herr Nienhaus, wo steht die ARD in 10 Jahren, im Jahr 2021?
Naja, also... Wir hatten ja heute schon Optimisten auf dem Podium. Dann will ich bei den Pessimisten spielen. Also wenn der Fraktionsvorsitzende der Piratenpartei irgendwann entscheidend ist für die Wahl des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin, dann werden wir ja überhaupt nicht mehr für geistiges Eigentum im Netz Geld nehmen dürfen. Das ist ja dann alles for free und dann kann es ja nur noch über die Mediengebühr finanziert werden. Also wenn man sozusagen das nicht in eine andere Richtung dreht, dann wird es mit 16 bis 20 Milliarden Rundfunkgebühren einen riesigen Zeitungs- und Medienkonzern öffentlich-rechtlicher Rundfunk geben. Wir Zeitungen werden ungefähr noch die Hälfte von uns dann hier sitzen und die Reste ihres Geschäftes im ländlichen Raum verteidigen. Aber wir kämpfen natürlich dafür, dass es so nicht kommt. Aber ich bin der Meinung, dazu muss man sich auch anstrengen und die Politik muss auch erkennen, dass sie auch für die freie Presse, die eine systemrelevante Demokratierolle spielt, auch das eine oder andere tun muss, dass sie nicht ihre Staatskonzerne auf uns hetzen kann, um uns nacheinander erst das rubrizierte Anzeigengeschäft, dann die Beilagen in den Zeitungen und jetzt auch noch das Internetgeschäft abzugraben. Da muss sich dann irgendwas tun.
Herr Marmor, was sagt Ihnen der Blick in die Glaskugel?
Das, ja, wenn man es wüsste. Also ich bin da im Verhalten optimistischer bezogen auf die Verlage. Ich glaube, dass Qualität sich weiter durchsetzen wird. Qualitätsjournalismus wird immer, egal in welcher Form, Abnehmer finden. Ich glaube, dass es eine Konzentration geben wird. Das würde ich schon nicht ausschließen. Das wurde ja hier eben auch politisch gefordert. Ich glaube, das wird es geben. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird auch ein bisschen kleiner sein, allein weil wir durch die sozusagen schrumpfenden Kopfzahlen in Deutschland auch unsere Erträge werden da nicht ins Endlose wachsen. Das wird anders sein, als Sie es annehmen. Und am Ende des Tages bin ich ja kein Anhänger revolutionärer Veränderungen. Das geht oft alles nicht so schnell, wie viele gedacht haben. Ich nehme mal ein Beispiel aus dem Fernsehen. Heute ist unser größtes Problem, alle reden über 3D, aber dass noch Millionen Haushalte analog sehen, also noch nicht mal digital sind. Und das Veränderungstempo wird meines Erachtens real oft überschätzt und in 10 Jahren wird es eine starke freie Presse in Deutschland geben, auch mit differenzierter Landschaft, auch im Netz mit Angeboten stark sein. Und es wird, ich glaube, es wird Abspielgeräte geben, die wir gar nicht kennen. Die übrigens die App-Diskussion sagen ja Experten, die erledigt sich eh bald durch Technologie, weil die Geräte das irgendwann automatisch erkennen. So kann das programmiert werden. Darauf wird man sich einzustellen haben. Aber da die Bürger Informationen am Ende des Tages doch zu schätzen wissen, glaube ich, dass sie dafür auch bezahlen werden. Und sei es über Gebühr, sei es oder Beitrag, sei es über dann das, was sie für Zeitungen nehmen. Und auch die Werbung wird weiterhin ein starker Faktor sein. Ich bin da nicht so pessimistisch. Allerdings Wachstumszeiten sehe ich auch nicht, allein weil Deutschland schrumpft.
Ja, herzlichen Dank, Herr Marmor, Herr Nienhaus, für die spannende Diskussion. Und vielleicht noch ein Zitat von Steve Jobs, dem Gründer und langjährigen Chef von Apple, für den Nachhauseweg oder für den heutigen Abend. Lassen Sie sich nicht von Dogmen einengen. Dogmen sind das Ergebnis des Denkens anderer Menschen. In diesem Sinne noch konstruktive Gespräche heute Abend. Danke.